Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu Durch die Bibel. Wenn Sie uns schon öfter zugehört haben, wird Ihnen vermutlich nicht entgangen sein, ich bin von Gott begeistert und Gottes Wort, die Bibel, fasziniert mich. Denn immer wieder entdecke ich so viel Wertvolles darin, mit dem Gott mein Leben beschenkt. Daher freue ich mich auch sehr auf das Kapitel 19 aus dem Buch der Sprüche. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Armut und Reichtum. Dazu äußert sich Salomo im 19. Kapitel seines Sprüchebuches. Was Gott hier zu Reichtum und Armut sagt, wirft ein ganz anderes Licht auf den Stellenwert von Besitz und Geld, verglichen mit dem, wie beides üblicherweise in unserer Gesellschaft gesehen wird. Hören wir, wie Salomo sein Kapitel 19 im Sprüchebuch beginnt. Er schreibt in Vers 1, »Ein Armer, der in Unschuld wandelt, ist besser als einer, der Verkehrtes spricht und dabei reich ist.« Salomo selbst war unermesslich reich. Doch erstrebt hat er diesen Reichtum nicht. Im Gegenteil, er bat Gott um Weisheit. Denn Salomo war jung und stand vor der gewaltigen Aufgabe, das Volk Israel als König zu regieren. Und weil er seine Regentschaft im Sinne Gottes zum Wohl des Volkes ausüben wollte, bat er Gott um Weisheit für diese riesige Herausforderung. Das gefiel Gott. Und so beschenkte er Salomo mit der erbetenen Weisheit. Doch zusätzlich vertraute Gott Salomo einen immensen Reichtum an und die Anerkennung seiner außergewöhnlichen Herrschaft unter den Königen der übrigen Völker. Ausdrücklich betont Gott, dass Salomo darum nicht gebeten hatte. Salomo weiß also, was es heißt, reich zu sein. Doch Salomo ist sich über eines völlig im Klaren. In Gottes Augen spielt das Einkommen und das Vermögen eines Menschen keine Rolle. Drastischer hätte Salomo die Weisheit in Vers 1 nicht formulieren können. Ein Armer ist besser als einer, der reich ist. Das meint Salomo jedoch nicht absolut, also in dem Sinne, dass ein Armer an sich immer besser ist als ein reicher Mensch. Aber wenn ein Mensch nach Gott fragt und ehrlich ist, ist das in Gottes Augen besser, als reich zu sein, aber unehrlich. Das leuchtet mir ein. Aber ob sich diese Wahrheit auch schon fest in meinem Herzen eingenistet hat? Da bin ich mir nicht immer so sicher. Immer noch merke ich die Stiche des Neides oder eine heimliche Einschüchterung, wenn ich reichen Menschen begegne. Doch Gott hat andere Maßstäbe. Möge er es schenken, dass Sie und ich Gottes Weisheit hierzu noch weiter verinnerlichen. Ohne die Einsicht, dass unser Leben nur gelingt, wenn wir nach Gott fragen und uns sein Reden zu Herzen nehmen, ohne diese Einsicht ist ein Mensch unweise, töricht, dumm. So heißt es im Sprüchebuch immer wieder. Eine radikale Aussage. Davon schreibt Salomo auch in den Versen 2 und 3. Dort heißt es, »Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts Nütze. Und wer hastig läuft, der tritt fehl.« Des Menschen Torheit führt ihn in die Irre, und doch tobt sein Herz wider den Herrn. Vielleicht kennen Sie das Sprichwort, Unwissenheit ist der Segen des Narren. Dieses Sprichwort ist falsch, denn in der Unwissenheit liegt kein Segen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass gewisse Menschen, sogar leitende Mitarbeiter christlicher Gemeinden, geradezu stolz darauf sind, vom Inhalt der Bibel nichts zu wissen. In Vorstandssitzungen habe ich Mitglieder von Gemeindeleitungen erlebt, die sagten, ach, das sind biblische und theologische Fragestellungen, davon verstehe ich doch kaum etwas. Ich musste mir auf die Lippe beißen, um nicht entsetzt zu antworten, wieso um alles in der Welt verstehen Sie davon so wenig? Sie sind doch ein erwachsener Mensch, Sie gehören zur Gemeindeleitung. Dann sollten Sie nicht dermaßen unwissend sein, wenn es um die biblische und theologische Beurteilung bestimmter Fragen geht. Jemand hat mir einmal diesen Ausspruch zugeschickt. Niemand ist ungebildet, der sich gut in der Bibel auskennt. Und niemand ist wirklich gebildet, der von ihren Inhalten nichts weiß. Auch wenn dem viele Menschen in unserer Welt nicht zustimmen würden, ich glaube, dass das wahr ist. Wenn jemand die Aussagen der Bibel nicht kennt, dann kann er sonst noch so gebildet sein, doch die wichtigsten Wahrheiten kennt er nicht. Und ganz sicher können Sie und ich keine mündigen Christen sein, ohne die Inhalte der Bibel zu kennen. Wer an Gott glaubt und mit ihm lebt, der sollte sich mit der Zeit auch gut in der Bibel auskennen. Wir gehen weiter zu Vers 4. Reichtum macht viel Freunde, aber der Arme wird von seinem Freunde verlassen. Wohlhabende Leute scheinen eine Menge Freunde zu haben. In ihren Häusern scharen sich die Gäste um sie, solange der Kühlschrank voll und die Hausbar gut bestückt ist. Unterhaltung und Musik dürfen natürlich auch nicht fehlen. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass Gottes Wort Christen dazu auffordert, ganz bewusst arme Menschen wahrzunehmen. Ich denke an den Brief des Jakobus im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel. Jakobus wird dort sehr praktisch und schreibt: Nehmt einmal an, ihr seid zum Gottesdienst versammelt, und es kommt ein Mann mit goldenen Ringen und in vornehmer Kleidung herein, und ebenso ein Armer in Lumpen. Und ihr sagt zu dem gut gekleideten Mann respektvoll: Bitte, hier ist noch ein bequemer Platz. Aber zu dem Armen sagt ihr: Du kannst dort hinten stehen, oder auch: Setz dich hier neben meinen Stuhl auf den Boden. Trefft ihr da nicht höchst fragwürdige Unterscheidungen und urteilt nach verwerflichen Maßstäben? Es ist erschreckend, doch in vielen christlichen Gemeinden haben es arme Menschen sehr schwer, wirklich angenommen zu werden. Ein Ehepaar erzählte mir, wie es ihnen ergangen ist. Sie sind arm und deshalb nicht in der Lage, immer die neueste Mode zu tragen. Ihre Kleidung sieht sogar ziemlich abgetragen aus. Sie gingen zu einer Gemeinde, die dafür bekannt ist, sehr viel Wert auf eine unverfälschte biblische Lehre zu legen. Doch da geht es wohl mehr um die Theorie, denn das Ehepaar wurde dort schroff abgewiesen. Es ist schrecklich, was sie in dieser Gemeinde erlebten. Die Natur des Menschen hat sich in den vergangenen Jahrhunderten nicht verändert. Diese alte Natur, wie sie in der Bibel genannt wird, zeigt sich immer wieder. Das ist die Natur des Menschen, der von Gott getrennt ist. Und mit dieser Natur kommen wir alle in diese Welt. Von Geburt an sind wir alle von Gott getrennt und leben und verhalten uns nicht so, wie es in Gottes Augen gut wäre. Das zeigt sich auch daran, dass wir uns von armen Menschen am liebsten fernhalten. Meine Mutter fragte immer, bevor sie aus dem Hause ging: Ist mein Unterrock zu sehen? Sie merken, das ist schon eine ganze Weile her. Doch zu einer ordentlichen Kleidung gehörte es eben, dass der Unterrock nicht zu sehen war. Viele Leute, die sonntags morgens ihr Haus verlassen und zum Gottesdienst gehen, geben sich dort nur mit ihresgleichen ab. Und durch dieses Verhalten ist ihre alte Natur zu sehen, auch wenn sie das gar nicht wollen oder bemerken. Ihre alte Natur zeigt sich darin, dass sie die Armen aus ihrer Mitte ausschließen. Gott spricht das hier im Vers 4 ganz offen an: Aber der Arme wird von seinem Freunde verlassen. Wenn jemand bemerkt, dass sie arm sind, dann will der oder diejenige nichts mit ihnen zu tun haben und wendet sich von ihnen ab. Um es noch einmal deutlich zu sagen: Arme Menschen so zu behandeln, kommt aus der alten Natur des Menschen, die von Gott nichts wissen will, die sich gegen Gott auflehnt. Es ist Sünde. Im nächsten Vers kommt Salomo auf eine weitere Sünde zu sprechen, die der alten Natur des Menschen entspringt. Vers 5: Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft, und wer frech Lügen redet, wird nicht entrinnen. Ein paar Verse weiter finden wir fast dieselbe Aussage. In Vers 9 heißt es: Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft, und wer frech Lügen redet, wird umkommen. Tritt jemand als Zeuge auf, seine Aussage entspricht jedoch nicht der Wahrheit, wird derjenige auf Dauer nicht damit durchkommen. Die Wahrheit wird ans Licht kommen, früher oder später. Und der falsche Zeuge wird für seine Lüge zur Rechenschaft gezogen. Salomo spitzt diese Warnung noch zu und spricht in Vers 9 sogar davon, dass der Lügner umkommen wird. Im Buch der Offenbarung des Jüngers Johannes erfahren wir, dass jeder, dessen Sünden nicht durch den Glauben an Jesus vergeben wurden, für alle Ewigkeit in der Gottesferne bleiben wird. Unter anderem werden dort beispielhaft auch die Lügner aufgezählt. Dabei denke ich an Ahab, den gottlosen König Israels. Naboth, ein Mann aus der Stadt Jezreel, wollte seinen Weinberg nicht an Ahab verkaufen. Daraufhin sorgte Ahabs Frau Isebel dafür, dass falsche Zeugen Naboth zu Unrecht beschuldigten und Naboth zu Tode gesteinigt wurde. Ahab meinte, er würde trotz dieses Verbrechens ungeschoren davonkommen. Doch Gott sandte den Propheten Elia zu Ahab und ließ ihm ausrichten: Höre, was ich, der Herr, dir sage. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots aufgeleckt haben, werden sie auch dein Blut auflecken. Und so geschah es. In einer Schlacht gegen Syrien wurde Ahab von einem Pfeil getroffen. Dabei hatte er sich wie ein einfacher Soldat gekleidet, um nicht als der König Israels erkannt zu werden. Doch der Pfeil, nur auf gut Glück abgeschossen, traf ihn genau an einer ungepanzerten Stelle. Ahabs Blut strömte auf den Boden seines Streitwagens und gegen Abend starb er. Dann heißt es im ersten Buch der Könige, als man Ahabs Streitwagen am Teich von Samaria reinigte, wo die Prostituierten badeten, kamen Hunde und leckten sein Blut auf. So traf genau ein, was der Herr vorausgesagt hatte. Manche von Ihnen sagen vielleicht, das ist ja brutal und furchtbar. Ja, das empfinde ich auch so. Aber durch Lügen Unwahrheiten zu verbreiten oder als Zeuge eine Falschaussage abzulegen, auch das ist furchtbar. Das zerstört das Leben anderer und das verabscheut Gott. Ahabs Beispiel zeigt auch, wie gerade wohlhabende oder einflussreiche Menschen in der Gefahr stehen, das Recht zu ihrem eigenen Vorteil zu beugen, denn sie haben die Mittel dazu. Darum geht es Salomo auch im Vers 6. Viele schmeicheln dem Vornehmen, und wer Geschenke gibt, hat alle zu Freunden. Hier spricht Salomo erneut von dem Unrecht der Bestechung. Dazu hat er sich im Buch der Sprüche schon vorher geäußert. Gerade wer die finanziellen Mittel dazu hat, Entscheidungsträger durch Bestechungsgeschenke für die eigenen Ziele zu missbrauchen, muss sich davor hüten, es zu tun. Denn Menschen sind durch Zuwendungen leicht zu beeinflussen. Und solange jemand fleißig Geschenke verteilt, hat er eine Menge Leute auf seiner Seite. Doch wie ergeht es dagegen dem Armen? Hören wir dazu Salomo in Vers 7. Den Armen hassen alle seine Brüder, wie viel mehr halten sich seine Freunde von ihm fern. Wer viel spricht, der tut Frevel, und wer Worte nachjagt, der wird nicht entrinnen. Wörtlich heißt der Vers 7, alle Brüder des Armen hassen ihn, wie viel mehr halten sich seine Freunde von ihm fern. Er jagt Worten nach, die nichts sind. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt treffend, den Armen lassen seine Verwandten im Stich, noch mehr halten seine Bekannten sich von ihm fern. Er erinnert sich an ihre Versprechungen, aber sie sind wertlos geworden. Die Verwandten eines armen Menschen hassen ihn nicht unbedingt im wortwörtlichen Sinn. Das Tätigkeitswort hassen meint in der Bibel oft, dass die betroffene Person von jemandem nicht geliebt wird. So bedeutet es hier in Vers 7, dass die Verwandten des Armen ihm nicht helfen. Sie wollen mit ihm nichts zu tun haben und lassen ihn im Stich. Der wohlhabende Geschäftsmann zum Beispiel sieht seinen erfolglosen Bruder in dessen alter Rostlaube an seinem Haus vorbeifahren. Dann flüstert er seiner Frau zu, »Komm schnell, wir schließen die Haustür ab und verschwinden lautlos im Hinterzimmer. Dann denkt er, wir sind nicht zu Hause.« Tja, arme Menschen erfahren in unserer Welt wenig Hilfe. In Wahlkämpfen hören wir oft von denen, die sich um ein Amt bemühen. Sie werden sich für die Armen und die kleinen Leute einsetzen. Das Einzige, was ich jemals nach diesen Versprechungen erlebt habe, waren Steuererhöhungen. Jedes Mal nach einer Wahl musste ich mehr Steuern zahlen. Viele Politiker versprechen finanzielle Entlastungen und Unterstützung. Doch oft geschieht wenig. Ich bin auch der Ansicht, dass wir Menschen die Probleme in unserer Welt alleine gar nicht lösen können. Und deshalb meine ich, brauchen wir auch in der Politik Menschen, die uns zurückrufen zu Gott. Wir brauchen Leute, die offen sagen, Ich habe nicht die Antworten auf alle Probleme unserer Welt. Wir wollen uns deshalb gemeinsam an Gott wenden und ihn bitten, uns zu helfen, Antworten zu finden. Ich bete dafür und ich freue mich, wenn auch Sie dafür beten. Solche Menschen gibt es auch in der Politik. Christen, die mit Gott über unsere Welt sprechen und ihn um Hilfe bitten. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Und diese Politiker brauchen unsere Unterstützung. Lassen Sie sie nicht allein. Beten Sie auch für unsere Verantwortlichen in der Politik, gerade auch für diejenigen, die nach Gott fragen. Und schreiben Sie ihnen und ermutigen Sie sie. Ich weiß, wie sehr sich unsere Bürgermeister und andere Politiker darüber freuen, wenn sie erfahren, dass wir für sie beten. Bei Salomo fahren wir nun fort mit Vers 13. Ein törichter Sohn ist seines Vaters Herzeleid, und eine zänkische Frau wie ein ständig triefendes Dach. Im vorangegangenen Kapitel 18 sprach Salomo davon, wie wertvoll es ist, einen Ehepartner zu finden. Findet ein Mann eine Ehefrau, dann hat er Gutes gefunden. Und ich bin der Meinung, das gilt umgekehrt ebenso. Findet eine Frau einen Ehemann, dann hat auch sie Gutes gefunden. Der Ehepartner ist ein Geschenk von Gott. Die Bibel spricht davon, dass eine Ehefrau die Gefährtin für ihren Mann ist, die ihn ergänzt. Sie ist keine Dienstmagd. Wie kommen Menschen nur auf den Gedanken, dass eine Ehefrau ihrem Mann gehorchen soll? Der Gemeindegründer Paulus schreibt, christliche Ehefrauen sollen sich ihren Ehemännern unterordnen, vorausgesetzt, ihre Männer sind die richtige Art von Mann. Und ist das nicht der Fall, dann erwartet Gott auch nicht, dass sich eine Ehefrau ihrem Mann unterordnet. So verstehe ich die Aussagen von Paulus zu diesem Thema. Die Aussage zur Unterordnung bezieht sich aus meiner Sicht auf eine christliche Ehe. Eine Frau soll sich ihrem Mann unterordnen, der Christ ist und der sie so liebt, wie Jesus Christus die Gemeinde liebt. Hat eine Frau einen solchen Ehemann, kann sie sich ihm vertrauensvoll unterordnen. Wobei der Zusammenhang im Epheserbrief zeigt, dass Paulus Unterordnen dort im Sinne von Ehren und Achten versteht. Der Vergleich Salomos in Vers 13 unseres Bibeltextes lässt mich doch auch ein wenig schmunzeln, auch wenn die Situation tragisch ist. Stellen Sie sich den armen Menschen vor, der ein törichtes Kind hat und dessen Ehepartner an allem etwas zu nörgeln hat und ständig Streit vom Zaun bricht. Da kann ich mir gut vorstellen, wie unerträglich es für den Betreffenden zu Hause ist. Ebenso, als ob das Dach undicht wäre und alles im Haus durchnässt wird. Deshalb ist es so wertvoll, einen verständigen, also einen weisen Ehepartner zu finden. So heißt es in Vers 14, Haus und Habe vererben die Eltern, aber eine verständige Ehefrau kommt vom Herrn. Wie bei den vorhergehenden Aussagen zu Ehemann und Ehefrau, verstehe ich es auch hier so, dass die Aussage umgekehrt ebenso gilt. Also ein verständiger Ehemann kommt vom Herrn. Wenn Sie einen guten, einen verständigen Ehepartner gefunden haben, dann ist das ein Geschenk von Gott. Sie sollten Gott dann auch danken für Ihren Ehepartner. Haben Sie das überhaupt schon einmal getan? Danken Sie Gott für Ihren verständigen Ehemann. Danken Sie Gott für Ihre gute Ehefrau. Denn Gott ist es, der Ihnen Ihre Frau bzw. Ihren Mann gegeben hat. Noch ein Wort an die jungen Leute unter uns. Sucht ihr einen guten Ehepartner? Nur Gott kann euch einen guten Ehepartner schenken, sonst niemand. Deshalb bleibt mit Gott im Gespräch über einen Ehepartner. Er kann euch helfen, jemanden zu finden, der zu euch passt. Das ist ein sehr praktischer Weisheitsspruch, oder? Doch auch hier gilt, perfekte Ehepartner gibt es nicht. Was auch ganz gut ist, denn ich gehe davon aus, dass du selbst auch nicht perfekt bist. Wir gehen weiter im 19. Kapitel des Sprüchebuches und kommen zu Vers 18. Züchtige deinen Sohn, solange Hoffnung da ist, aber lass dich nicht hinreißen, ihn zu töten. In unserer zweiten Sendung zum Buch der Sprüche habe ich schon einmal Grundlegendes zu den Begriffen Zucht und Züchtigen ausgeführt. Was in der Luther-Übersetzung mit dem Wort züchtigen übersetzt wird, meint ja züchtigen, zurechtweisen, rügen, aber auch warnen, unterweisen, erziehen oder lehren. Daher übersetze ich diesen Vers so: Erziehe dein Kind sorgsam, dann kannst du Hoffnung für es haben. Aber lass dich nicht dazu hinreißen, es zu misshandeln. Kindern helfen, sich im Leben gut zurechtzufinden. Darin sehe ich die Erziehungsaufgabe der Eltern. Das beinhaltet, ihnen die vielen Fertigkeiten beizubringen, die sie für ihr Leben brauchen. Dazu gehört auch, Kinder zu warnen vor Gefahren oder ihnen zurechtzuhelfen, wenn sie mit ihrem Leben in die falsche Richtung unterwegs sind. Der grundlegende Beweggrund bei alledem ist die Liebe zum Kind. Die Liebe, die dem kleinen, heranwachsenden Menschen helfen will, sich im Leben gut zurechtzufinden. Sehr deutlich setzt Salomo hier den Eltern eine ganz klare Grenze. Lass dich nicht dazu hinreißen, es zu töten, beziehungsweise es zu misshandeln. Sie müssen sich nicht davor scheuen, in ihrem Bemühen, um ihr Kind konsequent zu sein. Aber Gott erlaubt ihnen nicht, Gewalt gegen ihre Kinder anzuwenden. Im Gegenteil, das verbietet Gott den Eltern hier eindeutig. Denn Gewalt kann ein Kind nur zugrunde richten. Gewalt zerbricht seine Seele. Sogar die Polizei kann und sollte eingreifen, wenn Kindern Gewalt angetan wird. Der Apostel Paulus greift das in seinen Briefen an die Gemeinde der Städte Ephesus und Kolosse auf. Dort schreibt er: Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, erzieht sie mit Wort und Tat so, wie es dem Herrn gemäß ist. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Hier macht auch Paulus eindeutig klar, Eltern dürfen ihre Kinder nicht zum Zorn reizen. Das heißt, Eltern ist es von Gott untersagt, mit seelischer oder körperlicher Gewalt gegen ihre Kinder vorzugehen. Denn das würde den berechtigten Zorn der Kinder hervorrufen. Und Paulus spricht auch davon, dass die Eltern sich ihren Kindern gegenüber so verhalten sollen, dass die Kinder nicht bitter oder ihre Seelen gebrochen werden. Das Verhalten der Eltern soll die Kinder nicht mutlos machen, sondern im Gegenteil. Kinder sollen durch ihre Eltern ermutigt werden. Und wieder merken wir, wie praktisch das Sprüchebuch doch ist. Wir machen einen Sprung und sehen uns nun den Vers 21 an. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns Menschen nicht umsonst dazu befähigt hat, planen zu können, kreativ zu sein und etwas erschaffen zu wollen. Immerhin sind wir Geschöpfe Gottes nach seinem Ebenbild. Doch es ist heilsam für uns zu akzeptieren, dass uns bei allem, was wir uns ausdenken und so gerne verwirklicht sehen, Grenzen gesetzt sind. Letztlich gelingen unsere Vorhaben nur, wenn Gott das schenkt. Und Salomo zeigt im nächsten Vers, dass Gott unsere äußerlichen Erfolge nicht so wichtig sind. Gott ist unser Charakter viel wichtiger. So schreibt Salomo in Vers 22: Ein gütiger Mensch ist der Liebe wert, und ein Armer ist besser als ein Lügner. Ihr Leben mag von außen betrachtet vielleicht nicht so erfolgreich aussehen. Doch das ist in Gottes Augen gar nicht so wichtig. Ihm kommt es vielmehr auf unsere inneren Werte an. Ein Mensch, der von Herzen gütig ist, der ist für seine Mitmenschen Gold wert. Der wird geschätzt und geliebt. Sind Sie so ein Mensch? Gütig, freundlich, großzügig, liebevoll? Bin ich so ein Mensch? Und noch einmal schreibt Salomo, dass ein armer Mensch besser ist als jemand mit einem schlechten Charakter. Arm, aber ehrlich, ist in Gottes Augen allemal besser, als jemand zu sein, der nicht die Wahrheit sagt. Gott ist mehr an unserem Charakter gelegen als an unserem Bankkonto. Deshalb spricht Salomo davon, dass unser Leben dann gelingt, wenn wir Gott vertrauen. Auch wenn er uns Grenzen setzt oder etwas sagt, das uns vielleicht im ersten Moment nicht gefällt. So schreibt Salomo in Vers 23: Die Furcht des Herrn führt zum Leben. Man wird satt werden und sicher schlafen, von keinem Übel heimgesucht. Dieser Vers ist großartig. Gott zu fürchten bedeutet eben nicht, dass sie unterwürfig, ständig in Furcht und Schrecken leben müssen. Dieser Weisheitsspruch spricht ja eine ganz andere Sprache. Gott ernst zu nehmen führt zum Leben. Auf Gott zu hören wird ihre tiefsten Bedürfnisse stillen, ihren Hunger nach echtem Leben und ihre Sorgen um Schutz, Bewahrung und Sicherheit. Wenn sie sich Gott anvertrauen, werden sie das Leben finden und satt werden. So beschreibt es Salomo hier. Was geschieht aber, wenn wir nicht bereit sind, uns ganz auf Gott einzulassen? Dazu schreibt Salomo in Vers 29, den Spöttern sind Strafen bereitet und Schläge für den Rücken der Toren. Wörtlich ist hier von Gerichten die Rede. Wer so unklug ist und nicht auf Gott hört, der wird dafür eines Tages gerichtet werden. Der muss für alles gerade stehen, was er an Schuld auf sich geladen hat. Und für alles, was er an Gutem nicht getan hat. Das ist eine Warnung, die Gott an Sie und mich richtet. Denn Gottes vollkommene Gebote können wir unvollkommene Menschen niemals erfüllen. Wer aber zu Gott kommt und auf ihn hört, dem wird alle Schuld vergeben. Denn dafür starb Jesus am Kreuz. Und wer daran glaubt, dem ist vergeben. Und er wird das wirkliche Leben finden und satt werden. Bei Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Gott lädt Sie ein, ihm ganz zu vertrauen und auf seine Worte zu hören. Wenn Sie das tun, dann wird er auch Sie annehmen und Sie zum wirklichen Leben führen. Gott lädt Sie ein, auf das zu vertrauen, was sein Sohn Jesus Christus für Sie am Kreuz getan hat. Dort hat Jesus für alles, was Sie Gott und anderen Menschen schuldig geblieben sind, bezahlt. Wenn Sie daran glauben, sind Sie mit Gott versöhnt. Auch Sie sind eingeladen, das zu glauben. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand das 19. Kapitel aus dem alttestamentlichen Buch der Sprüche Salomos. In der nächsten Sendung ist Kapitel 20 an der Reihe. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.